Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger, vor allem auch im Handwerk. Und ich denke schon, dass wir in der Zukunft damit arbeiten müssen. Was aber gar kein Nachteil ist, sondern eher ein Vorteil, denn du als Handwerker kannst dich entlasten. Wir sind heute in Waghäusel beim Digital A-Team, beim Daniel Habich.
Und was da dahinter steckt und welche Technik da auch dahinter steckt, hinter der ganzen KI-Software, die dann später auf der Webseite mit platziert ist, hört ihr jetzt.
Wird sich die künstliche Intelligenz in der Bau- und Handwerksbranche durchsetzen?
Hat sie aus meiner Sicht schon, nur viele haben es noch nicht bemerkt. Ich nehme immer das Bild, dass die KI ist wie eine Welle. Und die kommt unaufhaltsam auf uns zu, also auch aufs Handwerk. Und du hast jetzt als Handwerker eigentlich zwei Möglichkeiten. Reitsch die Welle oder bleibst einfach stehen, watsch, dass die vielleicht wieder abebbt oder wieder Kehr ummacht. Aber dann wirst du überschwemmt. Also jeder hat die Chance, sich zu entscheiden, ganz frei.
Auch nochmal anders gefragt, glaubst du vielleicht sogar, dass, nehmen wir mal Handwerksunternehmen jetzt erstmal, Probleme haben werden, wenn sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen?
Definitiv. Also zum einen mal geht es ums Thema Kundenprozesse. Denn da wird KI eine ganz, ganz essentielle Rolle spielen, weil du kommst den Kundenanfragen oder auch dem Servicebedarf allein schon, was das Thema Fragen angeht. Service noch gar nicht einmal unbedingt ums Handwerkliche im Kern selbst, sondern die Kunden haben ja immer mehr Fragen. Es wird ja immer komplexer. Die Produktvielfalt wird immer krasser. Das heißt, der Kunde hat allein schon im Prozess, bevor es zum Auftrag kommt, unzählige Fragen. So. Und die kannst du heute ja schon nicht als Handwerker beantworten, geschweige denn zeitnah. Ja, und wir wissen aus Studien, dass der größte Kundenwunsch ist eigentlich eine schnelle Rückmeldung auf Anfragen. Und der werden die meisten heute schon nicht mehr gerecht. Nur solange natürlich keiner dem gerecht wird, fällst du noch nicht so negativ auf. Aber die, die jetzt eben kommen und die Welle reiten, sind wir wieder bei dem Bild, die stellen die anderen einfach in den Schatten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du ziehst nach oder du ziehst ab.
Das ist richtig und man kennt ja die KI auch schon von anderen Branchen oft. Also ich sage jetzt auch den Namen, ist mir egal. Ich habe bei O2 angerufen vor ein paar Wochen, dann ging auch eine KI ran. Die war aber wahnsinnig schlecht.
Ja.
Und das ist kundenfrustrierend.
Ja.
Was war schlecht?
Die KI war einfach schlecht. Ja. Die hat schlecht geantwortet und die konnte auch nicht meinen
Dialekt?
den sowieso nicht. Deshalb haben wir nur begrenzte Hörer, nur hier im Süden. Ich habe einfach jemand Menschliches gebraucht, der mir das Problem löst. Und das Problem war nicht schwer. Meine SIM-Karte ging einfach nicht. Das ist jetzt kein Problem, wo jetzt schwer zu lösen ist, aber trotzdem hat es ja nicht funktioniert.
Ja.
Das frustriert als Kunde.
Total.
Und ich glaube, da muss ja die KI dann schon erstmal so gut sein, dass er auch die Fragen wirklich beantworten kann, oder?
Absolut. Also KI darf kein Selbstzweck sein. So nach dem Motto, wir machen halt irgendwas mit KI, dass man was mit KI mache und dann findet das der Kunde super. Da muss man höllisch aufpassen. Es ist nämlich das Gegenteil der Fall. Die meisten Menschen, sag ich es mal ganz bewusst, sind ja erst einmal extremst skeptisch gegenüber KI. Das heißt, man muss aufpassen, dass man die Messlatte hoch genug legt, wenn man KI einführt. Das heißt, KI muss überzeugen. Weil erstmal die Leute sagen, ich hätte gern jemand persönlich. Und da kann man sich natürlich ein riesen Eigentor schießen, wenn man zu schnell startet mit einer Qualität, die einfach unter der Messlatte ist, dann gibt es ein komplettes Eigentor. Total. Ja. Deswegen, wenn man es einführt, muss es richtig gut sein. Man kann sich so ein Stückle weit dahinter, ja, ich sag mal, verstecken, dass die Kunden schnelle Informationen wollen. Aber das müsste dann natürlich trotzdem hochwertige Informationen sein, weil schnell, aber schlecht ist schlechter wie langsam, aber gut. Ist auch klar.
Aber um vielleicht nochmal unsere Hörer abzuholen, fangen wir mal vielleicht da an. Was hast du entwickelt? Warum sitzen wir hier? Um was geht's?
Das ist eine sehr gute Frage. Also unsere Mission ist schlicht und ergreifend, den Chef digital zu klonen. Weil in der Handwerksbranche ist es so, dass der Chef oft der Flaschenhals ist, ja, zeitlich überlastet. Dann haben wir das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, selbst wenn er sich entlasten wollte, müsste er erst einmal Leute finden. Da geht es jetzt gar nicht mal im ersten Step um die Baustelle, sondern eigentlich seinen eigenen Arbeitsplatz. Und da geht es eben oftmals um vertriebliche Themen, Anfragebearbeitung, Beratung. Und die Mission, die haben wir schon vor einigen Jahren gefasst. Nur damals musste man es eben noch mit Prozessen machen. Ne? Und teilweise hat auch mit dem Chef selber, dass der zum Beispiel selber hat Videos drehen müssen. Kam ganz große Freude auf im Schnitt. Und seit jetzt die Möglichkeit besteht, seit über einem Jahr, den Chef mit KI als Person, ihr werdet es ja dann nachher selber erleben, digital zu klonen, haben sich da ganz, ganz andere Möglichkeiten ergeben. Das heißt, wir schaffen jetzt aus dem Chef seinen digitalen Doppelgänger und bringen dem Sachen bei, die normalerweise nur der Chef selbst kann. Und jetzt kommt's, nicht um den Chef jetzt total zu ersetzen, sondern um ihn einfach zu ergänzen, um ihn jemanden an die Seite zu stellen, auch wenn es ein digitales Abbild ist, ja, der ihn einfach entlastet und gleichzeitig, was er wie ein Widerspruch klingt, seine Kunden begeistert, weil sie einfach schneller an die Informationen kommen, wo sie normal bei ihm einfach wochenlang warten müssten.
Kriegt dann die KI die typischen Fragen, die so gestellt werden von euch?
Okay. Absolut, absolut. Also momentan, steigen wir bestimmt noch tiefer ein, sind wir auf so einem Hybridmodell unterwegs, dass man sagt, die KI klont erstmal nur den Chef als Typ, ne? Sein Aussehen, seine Stimme, seine Bewegungen. Und wir bringen dann diesem digitalen Doppelgänger die Dinge noch insofern hart bei, dass wir ihm einfach Texte vorgeben und es dann auch programmieren, wann er was sagen soll. Ja? Aber wir sind schon in der Entwicklung dran, dass man den digitalen Chef mit einer Wissensdatenbank füttern kann. Das kann die Webseite sein, das können irgendwelche Dokumente sein, was auch immer. Ja? Und dann kann man diesem digitalen Chef sogar offene Fragen stellen. In diesem Hybridmodell, wo wir momentan unterwegs sind, gibt er immer aus seiner Erfahrung die Fragen und Themen vor, die man sich dann als Endkunde so zusammenstellen kann, welche Frage man jetzt beantwortet haben will. Mit dem komplett KI-basierten Modell, was nächstes Jahr kommen wird, also je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, dass es 2025 kommt, wird es so sein, dass ich mich wie in einem FaceTime kann ich mich mit diesem digitalen Chef live unterhalten. Das ist so die nächste Entwicklungsstufe. Viele sagen gruselig. Mir finde es ziemlich spannend, sonst würde man es ja auch nicht machen.
Und die KI, die zieht sich dann die Infos aus der Website, aus anderen Informationen, die es einfach im Internet gibt,
so
die
ist halt es
zu dem Unternehmen passen.
So ist es. Und du kannst sie immer wieder trainieren. Das heißt, du kriegst dann immer wieder Protokolle, sag mal Gesprächsprotokolle. Das heißt, der echte Chef kriegt immer wieder mit, was erzählt denn mein digitaler Doppelgänger so der liebe lange Tag? Und kann dann immer wieder auch so stichprobeartig oder detailliert, wie er es will, kontrollieren, gibt er da eigentlich auf die Fragen, die da gestellt werden, auch die Antworten in meinem Sinne und kann dann auch immer wieder eingreifen und den feinjustieren und den quasi einlernen. Mhm. Und der wird dann immer besser, immer schlauer.
Die Idee von der Problemlösung ist klar. Also gut, wir haben im Handwerk das Problem, der Kunde meldet sich, keiner ruft zurück. Ich will mein Geld loswerden so, und keiner meldet sich bei mir. So, das ist natürlich ein riesen Problem. Also klar, die Lücke, die du entdeckt hast, finde ich, liegt auf der Hand. Aber wie kommt man dazu? Also was ist so deine Vorgeschichte, dass du dann im Handwerk, weil dieses Thema kann man ja auch bestimmt in anderen Branchen genauso anwenden, aber warum sagst du, ich bin da jetzt im Handwerk, was ist so deine Vorgeschichte?
Ja, wie viel Zeit habt ihr? Weil da müssen wir jetzt tatsächlich in meiner Kindheit anfangen. Also es ist tatsächlich so.
Bis nächste Woche Sonntag.
Gut, bis dahin kriegen wir es hin. Also ich bin tatsächlich in einer Handwerksunternehmerfamilie aufgewachsen. Okay. Mein Uropa hat mal einen Handwerksbetrieb gegründet. Den durfte ich leider nicht kennenlernen. Der ist aufgrund von Kriegsfolgen relativ früh gestorben. Aber mein Opa hat es dann übernommen. Der ist ins kalte Wasser geschmissen worden als Schwiegersohn. Und da habe ich es dann schon mitgekriegt. Und was habe ich dann mitgekriegt? Dass im Handwerk gut Geld verdient werden kann. Ja, also das hat man ja gesehen, weil mein Opa hat auch schon einen Mercedes gefahren. Ja, E-Klasse, glaube ich. Egal, spielt jetzt keine Rolle. Was ich aber gemerkt habe, ist, der war immer gestresst. Also die haben, glaube ich, nie Urlaub gemacht. Der war immer, wenn ich den auch nach Feierabend dann so wahrgenommen habe, wenn ich da als Enkel immer da war und zum Abendessen, der Opa war eigentlich immer platt. Also außerhalb vom Geschäft hat er, glaube ich, in erster Linie geschlafen und gegessen und sonst nicht viel. Und das habe ich natürlich als Kind so mitbekommen, dass da eine Problematik ist und habe dann auch relativ früh für mich schon so festgestellt, ich meine, wenn man irgendwie gut Geld verdient und wohlhabend ist, das ist irgendwie so das eine, das ist ja mal per se nicht schlecht, aber wenn das zu Lasten deiner Lebenszeit geht, ja, wenn du dafür zeitlich einen gigantisch hohen Preis bezahlst, habe ich das für mich schon relativ früh in Frage gestellt, ob das sinnig ist. Das ist so das eine, wo ich schon im Handwerk relativ früh auch als Kind schon die Problematik erkannt habe. Was mir am Handwerk dann aber jetzt so aus der Dienstleistungssicht immer gut gefallen hat, ist einfach voll auf die 12 klare Ansage, weil das entspricht auch so genau meinem Naturell. Ich habe mal einen Schlenker gemacht, so in die Bankenwelt. Ist nichts gegen Banken, aber ne, Banken- und Konzernwelt, da wird oft sehr viel mit vermeintlicher Diplomatie. Da brauchst du irgendwie 10 Meetings, bis du mal eine Entscheidung getroffen hast. Und das ging mir irgendwann auf den Keks. Und deswegen habe ich mich vor Das muss ich rechnen, da merkt man dann, wie alt man ist. Schon vor 16 Jahren so um den Dreh rum selbstständig gemacht. Erst einmal als Unternehmensberater für Handwerksbetriebe, weil mir einfach diese Philosophie im Handwerk, klare Ansage, schnelle Entscheidungen, da wird nicht lang rumgemacht, hat mir schon sehr gut gefallen. Und das sind so die Dinge, ne? Also der familiäre Hintergrund und dann auch einfach diese Zielgruppe Handwerk, ne? Einfache Strukturen, klare Ansage, schnelle Entscheidungen. Das ist eigentlich so die Symbiose, warum wir uns aufs Handwerk konzentriert haben. Also wir bedienen auch andere Branchen, gar keine Frage. Aber das Handwerk hat sich aus den zwei Hauptgründen eigentlich so als unsere Kernzielgruppe rauskristallisiert. Ja.
Aber also du selber hast auch als Handwerker dann gearbeitet?
Oder? Nur während meiner Schulzeit im Ferienjob.
Ja, okay.
Und habe dann da aber gemerkt, obwohl ich Linkshänder bin, dass ich quasi tatsächlich zwei linke Hände habe. Also ich habe schlicht gemerkt, du kämst da nicht so weit. Ja. Das hat mir schon irgendwo Spaß gemacht auf eine gewisse Art und Weise. Also dieses körperliche Arbeiten und du siehst, was du geschafft hast. Also das, warum viele ins Handwerk gehen, das konnte ich teilen. Also dieses, du siehst was und arbeitest nicht nur irgendwie Stapeln ab und weißt nicht, was es bringt. Aber ich habe immer schon sehr darauf geachtet, dass das, was ich mache, dass das auch eine gewisse Qualität haben sollte. Und die habe ich jetzt bei mir, bei meinen handwerklichen Tätigkeiten, die ich da im Jugendalter vollzogen habe, nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Onkel damals, der dann meistens dabei war, der hat mich sehr oft zu Recht korrigieren müssen, sagen wir es mal so. Und da habe ich gedacht, hat keine Zukunft.
Dann ist ja jetzt genau das Richtige. Ich finde aber tatsächlich auch Unternehmensberater für Handwerker ist auch echt interessant tatsächlich.
Ja, weil war's.
Machst du das auch noch oder ist das...
Also es ist so, dass ich eine Stammkundschaft noch habe. Mhm. Ich habe mich vor fast 5 Jahren dann entschieden, den Bereich nicht mehr zu forcieren. Ich kann auch erklären, warum. Und zwar, also es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite sind diese Basic-Themen, die wir da abgebildet haben in der Unternehmensberatung. Also ich bin da damals eingestiegen bei einem Kompagnon. Wir haben das quasi miteinander hochgezogen. Und die Themen, die wichtig sind, Organisation, Zahlen, Führung, die sind natürlich elementar wichtig. Aber ich habe irgendwann so gemerkt, nach 10 Jahren, ich fühle mich noch zu jung, als dass ich das jetzt bis zu meiner Rente so weitermachen will. Und dann war es eben so, dass mich einfach so diese ganzen Themen, die damals aufkamen, Online, Marketing, Digitalisierung, Automatisierung, haben mich total gepackt. Ja, und da hat es mich thematisch total da reingerissen. Ich habe gesagt, ich will thematisch in die Richtung und will dann gucken, wie kann ich aber für meine Lieblingszielgruppe Handwerk was machen. Das war so das eine. Was mich aber emotional an dieser Berater- und Coach-Rolle unheimlich Körner gekostet hat, ist so dieses, du sagst den Leuten von morgens bis abends, was sie machen sollen. Und dann überträgst du aber denen die Verantwortung und damit auch oftmals die Last, die PS auf die Straße zu bringen. Und das hat mich zerrupft, weil die sind ja so stark im Alltag. Ja, und du kannst die tollsten Tipps geben, die genialsten Konzepte mit denen ausarbeiten.
Die müssen es umsetzen.
Der genialste Maßnahmeplan, aber die müssen es umsetzen. Ist genau das, was du sagst. Und da habe ich drunter gelitten, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe da mein Herz gelassen und ich habe das nicht umgesetzt. Jetzt kannst du natürlich sagen, die Tipps waren nicht gut genug oder so. Teilweise vielleicht auch, aber ich glaube, es lag halt auch oft dran, dass du dann nicht nah genug dran sein konntest, weil unser Modell war in der Regel, dass du da vielleicht einmal im Monat dort warst, in einem Vortermin. Ja, und dann hast du es aber wieder allein lassen müssen, weil das wäre ja auch finanziell kaum stemmbar gewesen, wenn du da so als Interimsmanager rein wärst. Und das war so das Dilemma an diesem Modell. Und da habe ich gesagt, okay, ich will aus dieser Coach- und Beraterrolle raus, weil da habe ich für mich einfach kein gutes Gefühl mehr gehabt, dass ich da einfach zu wenig bewirken kann am Ende des Tages. Und habe gesagt, ich muss in die Dienstleistung rein. Also ich muss mir von meinen Kunden sagen lassen, wie sie es gerne hätte. Und ich setze es um mit meinem Team.
Ja. Hört man öfters, dass gerade so Berater sagen, bis zu einem gewissen Grad, weil man verdient natürlich auch gutes Geld damit, ist es interessant, aber dann geht das verloren, weil man, ich will ja was ändern, aber das Unternehmen selber ändert es nicht, weil ich das nur bis zu einem gewissen Grad in der Hand habe.
So ist es.
Und dann passiert nichts. Und ich habe da meine Energie reingesteckt, ich habe Konzepte, Ideen und alles Mögliche reingesteckt und es wird nicht umgesetzt.
Ja.
Und jetzt so ein bisschen auch natürlich so ein Seitenhieb an die Branche, wo wir sind. Und ich glaube, ganz besonders in unserer Branche schwierig. Wenn du mit denen am Tisch hockst, finden sie es genial. Sobald du diesen Tisch wieder verlässt, sind die wieder in ihrem Alltag so drin, dass man es denen auch gar nicht vorwerfen können.
Absolut.
Weil die Systeme selber im Unternehmen, mit dem Personal und so weiter, wie du es auch gesagt hast, der Chef ist dann wieder der Flaschenhals, der ist überall mit drin, der hat überall die Kontrolle, der muss alles absegnen, der muss überall die Rücksprache halten. Dann gehen solche Dinger wieder flöten.
Absolut. Und das Krasse ist ja an der Geschichte, das waren ja damals meistens Inhalte, die vermittelt wurden, wo in die Umsetzung die ganze Truppe involviert war. Mhm. Und da kommt ja das Thema Führung massiv hoch. Mhm. So, das heißt, ich erzähle dem Chef Sache, die er doch mal umsetzen soll, aber er muss dann irgendwie gucken, wie er seine Leute verklickert kriegt, die ja erst einmal grundsätzlich, jetzt mal ganz plakativ, gegen alles Neue sind oder gegen jede Veränderung. Mhm. Ne? So, keine Chance. Mhm. Und die Dienstleistung, die wir jetzt machen, da brauchen wir die Mitarbeiter nicht. Ja. Weil es geht nur darum, den Chef digital zu klonen. Das heißt, wenn der will, dann funktioniert es auch. Das heißt, er braucht niemanden Frage, braucht er für die Umsetzung niemand. Und das war für mich persönlich, emotional total befreiend, dass ich jetzt eine Dienstleistung anbieten kann, wo ich genau weiß, wenn der Chef will, dann läuft es. Mhm. Dann muss er nicht irgendwie gucken, dass er noch selber viel macht, geschweige denn, dass er irgendjemand dazu bringt, was umzusetzen, ja, sondern er muss nur die Entscheidung treffen, ja, ich will mich digital klonen lassen und dann läuft es.
Der Name Digital A-Team, warum? Also
super geniale Frage, beantworte ich immer wieder sehr gern. Damals, als ich die Firma neu gegründet habe und als es dann auch um den Firmenname ging, um die Marke, also mir war schon relativ schnell klar, ich will ein Team aufbauen, weil ich bin jetzt so der Einzelkämpfer-Typ. Ja? Und bin ja auch ein Kind der 80er, auch wenn ich vielleicht noch älter aussehe, wie die graue Haare, aber ich bin ein Kind der 80er. Und ich bin dann, hab so überlegt, ja, du willst ein Team aufbauen, ne? Willst du auch darstellen, dass du kein Einzelkämpfer bist, sondern ein Team. Und dann war damals so das Thema eigentlich Automatisierung, Marketing-Automatisierung. Das war damals so das Trendthema. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, Automatisierungsteam, A-Team. Na gut, A-Team gibt es schon, das war mir dann relativ schnell klar. Und dann bin ich...
Also ist das angelehnt an der Serie?
Ja, ja, Logo. Okay. Ah, na klar. Ja. Würde ich ja lügen, wenn ich jetzt was anderes sage. Und dann kam ich, Gott sei Dank, wirklich auf diese eigentlich komplett naive Idee zu überlegen, okay, A-Team gibt es schon, da brauchst du keinen Anfang. Es geht um Digitalisierung. Digital A-Team. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, auch nach URLs. Und da habe ich erst was gefunden, A-Team.digital. Ich so gedacht, jawohl, das ist's. Da habe ich meinen Markeranwalt gefragt. Er hat gesagt, du, nee, das geht nicht. Also ich habe mir das ja eigentlich gedacht, frage Musch, weil sonst schwerft es ja mal vor. Okay, A-Team.digital geht nicht als Marke. War ich enttäuscht, habe weiter überlegt, dann ruft er mich irgendwann nach ein paar Tagen an und sagt, du, ich habe das nochmal so analysiert. Also A-Team Digital geht definitiv nicht, aber Digital A-Team wird gehen. Ich habe überlegt, okay, ich muss es jetzt nicht verstehen, aber wenn du das sagst, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Ding als Marke angemeldet, ist eben seit Jahren eingetragen und jetzt sind wir halt das Digital A-Team. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass man inzwischen eigentlich sagen kann, machen wir auch teilweise so als Gag, dieses A steht jetzt weniger mehr für Automation, sondern mehr für Avatar. Also kann man uns jetzt als digitales Avatar-Team bezeichnen.
Mhm. Sehr gut. Und sehr gut gewandelt.
Ja, David Glück gehabt, muss man doch ehrlich sein.
Aber oder? Gehört auch dazu.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Aber nochmal zurück zum Avatar tatsächlich. Wenn ich jetzt als Kunde bei dem Handwerker auf die Seite gehe, nehme an, ist ein Sanitärbetrieb, ich möchte eine neue Heizung. Mhm. Gebe ich da ein, ich will eine neue Heizung, kriege eine Antwort. Und wie lange geht es dann? Also weil irgendwann brauche ich ja dann wirklich jemand vor Ort oder ein Angebot oder wie auch immer.
Genau. Also der momentane technische Stand des Idealprozesses ist einfach der, du kommst auf die Webseite deines Installateurs. Mhm. So. Und dann haben wir das so eingebaut, jeder kennt ja so rechts unten diese Chatbots, mit denen man eigentlich vielleicht auch mein persönlicher Geschmack relativ wenig anfangen kann. Ich meine, das ist ja die Höchstform der Unpersönlichkeit. Dann funktionieren die Dinger auch meistens nicht wirklich gut. So.
Rufen Sie unsere Hotline an, so, da geht keiner ran.
Namen. So, genau. Und da ist jetzt quasi, ist wie so eine animierte Sprechblase. Und da hampelt auch schon so ein bisschen einer rum. Dein erster Eindruck ist da dann direkt, da ist ja ein Mensch, erkennst du. Dann klickst du das an und dann spricht er dich an und begrüßt dich. Und was uns immer ganz wichtig ist, der stellt sich vor als, ich bin der digitale Kundenberater von Sanitärheizung Meier Müller Schulze und wurde von meinem Chef Horst persönlich eingearbeitet. Das ist so quasi unser Satz, weil wir wollen da nicht faken. Also der stellt sich nicht vor, als ich bin es persönlich. Wenn das einer verlangt, lehnen wir ab. Machen wir nicht. Und dann stellt er in der Regel zur Auswahl, wollen sie sich erst einmal beraten lassen, wollen sie erst einmal die 10 häufigsten Fragen wissen oder die x Gründe, warum eine Wärmepumpe Sinn machen kann, auch wenn sie einen Altbau haben. Oder wollen Sie direkt eine Angebotsanfrage bei mir hinterlegen und sogar ein Vorabangebot bekommen? So, das heißt, du hast als Endkunde eigentlich zwei Möglichkeiten, dich erstmal beraten lassen. Also das, was dir der echte Chef in Wochen am Tisch erzählen würde, das kann dir jetzt innerhalb von ein paar Sekunden oder von ein paar Minuten der digitale Chef
auf
der Couch. Genau,
ja,
das ist einfach diese Basisberatung. Mhm. Ne? Natürlich, ins letzte individuelle Eck, jetzt gerade in diesem Hybridmodell, wo du den Prozess vordefinierst, das geht natürlich nicht. Aber man muss es ja auch mal umkehren. Wie entlastest du den Chef allein, wenn er nicht mehr dieses und täglich grüßt das Murmeltier machen muss? Mhm. Also einfach diese Basisberatung, die häufigsten Fragen, die kannst du locker durch seine digitalen Doppelgänger abwickeln. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt des Vorabangebots. Da kommt mir wieder so meine Tradition zugute. Das war früher der Kostenvoranschlag. Ja. Mein Opa hat auch als bei der Kunde einfach ein paar Eckdaten abgefragt und so auf dem Bierdeckel mehr oder weniger dann gesagt, ja, Ihren Hof, Straßen- und Pflasterbau, ja, da liegt so bei, was weiß ich, 10.000 D-Mark, geht es so in die Richtung. Ne? Und wenn das für Sie passt, dann arbeite ich es Ihnen aus. Ob das dann 11.000 D-Mark damals noch war oder 9, spielt dann keine Rolle. Mhm. Und so haben wir auch ein ganz einfaches System entwickelt zu einer Grobkalkulation, das im Endeffekt mit ein paar Klicks, die der Endkunde macht, kriegt er innerhalb von ein paar Minuten völlig automatisiert so einen One-Pager, wo zum Beispiel draufsteht, Ihre Wärmepumpe, die legt so, was weiß ich, zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Wenn das für Sie passt, dann buche Sie jetzt gerne einen persönlichen Beratungstermin mit dem echten Chef. Mhm. Ja, und das ist halt ein super Filter, weil ob das Ding dann 37,5, 34,8 oder ne, es geht einfach mal so um die Hausnummer. Mhm. Und wir sagen immer, um die Leute Preis zu filtern. Mhm. Dass du einfach die weg hast, die meinen, Wärmepumpe 15.000 Euro, das muss doch drin sein.
Wisst ihr, wie viel der Chef dadurch entlastet wird oder wie viel mehr Kunden dadurch gewonnen werden oder wie der Prozess einfach auch den Benefit des Unternehmens vorantreibt?
Also de facto, es sind verschiedene Effekte. Fangen wir mal ganz technisch an. Was wir festgestellt haben ist, dass die Verweildauer auf den Webseiten viel, viel höher ist. Weil wer liest denn heutzutage noch gern? Das heißt, der klassische Website-Besucher, der landet auf der Webseite, registriert, aha, den Betrieb scheint es wirklich zu geben. Ja, die Website sieht irgendwie schön aus, ich rufe da mal an. So, dann habe ich in dem Prozess selber eigentlich nichts gewonnen. Mhm. So, ja, und dann sind die Webseiten teilweise halt auch noch komplexe Menüstrukturen, extrem textlastig, was ja wiederum, das ist das Dilemma für die Suchmaschine-Optimierung, super ist. Ne? Also sprich, die werden gefunden, aber der klassische Privatkunde kann mit der Webseite nicht viel anfangen. Und wenn du jetzt aber hier so einen digitalen Doppelgänger sehr prominent platziert hast, ne, dann bleibt der da drauf, weil das für ihn ja total pflegeleicht ist. Ne? Der unterhält sich, ist angenehm, muss da nicht viel lesen, ne? Klickt sich da so durch. Das heißt, die Verweildauer geht hoch und damit auch nochmal das Google-Ranking, was ja auch super ist. Ne? Mhm. Das heißt, die Betriebe haben noch einmal eine ganz andere Präsenz online durch so einen digitalen Doppelgänger auf der Seite. Jetzt muss man sich natürlich auch eins überlegen. Der reine Beratungsinhalt, der ist vielleicht, ich sag mal, 10 Minuten. Das hört sich total unspektakulär an. Aber da sitzt ja jeder Satz. Ne? Das ist ja alles vorgeskriptet. Das heißt, da ist auch durch einen Prozess mit uns ganz klar durchdacht, was der wie sagt. Und das, was dann dieser digitale Doppelgänger in 10 Minuten vermittelt, da würde der Chef beim Kunde frei raus Minimum eine halbe Stunde sitzen für den Inhalt, hätte noch An- und Abfahrt. Ja. Also erfahrungsgemäß nimmt der digitale Chef, dem echten Chef, mit allem drum und dran bestimmt Minimum eine halbe bis sogar eine Stunde an Beratungszeit ab. Mhm. Das ist mal das eine. Mhm. Und das andere ist, wenn sich einer darauf einlässt, machen nicht alle, muss man auch dazu sagen, durch diesen Vorabangebotsprozess, wo du einfach die Leute durch die Hausnummer schon einmal filterst, kannst du Minimum davon ausgehen, dass deine Angebotserfolgsquote um 20% steigt. Mhm. Ganz klar. Ne? Weil du einfach 20% weniger Angebote schreibst, aus denen eh nichts werden würde. Mhm. Ja, also das sind so die Effekte, die wir da haben. Also es entlastet den Chef wirklich massiv, vor allem hinsichtlich der Vorqualifizierung. Ja, weil du einfach eine ganz andere Qualität an Anfrage am Ende des Tages auf dem Tisch hast, ja, oder im Kalender, wenn man dann noch diese Online-Terminbuchung mit dazu nimmt, wie dieses klassische halt momentan, da ruft irgendwie einer an, ich will eine Wärmepumpe, bleiben wir bei dem Beispiel, kann da mal einer vorbeikommen, ja, und dann fährst du da raus und wo sie schon
genau. Ja. Das ist ja sogar schon so wild, dass Handwerksunternehmen, wenn die Angebote schreiben, sogar dafür schon Geld verlangen.
Ja, das ist halt ein gefährlicher Filter.
Ja, voll.
Ja, mit dieser Planungspauschale oder der Angebotspauschale, wie man es immer nimmt. Natürlich filtert es einen Teil dieser Angebotssammler raus, aus denen nichts werden würde. Aber du verschaffst dir einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Weil jetzt muss man sich immer eins überlegen. Ich bin jetzt ein Top-Kunde für einen Handwerker. So, und jetzt ist sehr legitim heutzutage, dass man vergleicht. Ne, man kann ja auch nicht erwarten, dass man irgendwie zum Erstbeste geht und der macht einen guten Eindruck, ich vergleiche erst gar nicht so. Jetzt ist es ein Unterschied, ob ich 2-3 vergleiche oder 2-30. So. Jetzt gehen wir wirklich davon aus, ich will einfach nur ein, maximal 2 zum Vergleich, dass ich auch so ein bisschen das Auftreten einordnen kann. So, jetzt habe ich 2, machen wir es mal ganz einfach, die einen sehr ähnlich guten ersten Eindruck hinterlassen. So, und der eine sagt, ich will fürs Angebot schon Geld und der andere sagt, ich mache so. Ne, wenn alles andere vergleichbar ist, sorry, dann entscheidet der Verstand und sagt, ja, warum soll ich für die gleiche Leistung Geld bezahlen? Mhm. Und deswegen ist so ein digitaler Chef eine geniale Alternative zu dieser Angebotspauschale, weil der Sinn und Zweck der Angebotspauschale ist ja Zeitsparer, Anfrage qualifizieren, aber halt mit einem gefährlichen Weg, mit einer gefährlichen Maßnahme. Und so kann ich den Leuten sagen, und da haben wir jetzt auch den Ashton, der das schon machen will, und die Idee kam von ihm, fand ich genial, der jetzt sagt, lieber Kunde, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie lassen sich kostenlos von unserem digitalen Chef erstmal vorberaten, oder ich komme gern gleich persönlich vor Ort, aber dann fällt die Planungspauschale an. Ne? Und so habe ich im Endeffekt eine super Alternative, die ich anbieten kann. Ich vergraul also nicht den Top-Kunden, der sich fragt, ja, warum soll ich denn da jetzt irgendwie eine Angebotspauschale bezahlen, ja, oder eine Planungspauschale. Ja. Aber ich filter durch meinen digitalen Chef, die Planungspauschale nicht bezahlen wollen, filter ich dann trotzdem die raus, die einfach die günstigste suchen.
Aber jetzt gerade bei dem Beispiel zu bleiben, der Kunde kriegt trotzdem, wenn er jetzt den digitalen Chefweg wählt, am Ende auch ein grobes Kalkulationsangebot.
Absolut, das ist schon das Geniale. Wohlgemerkt nichts Unterschriftsreifes, nichts Rechtsverbindliches, ne? Weil sonst wäre das so pragmatisch natürlich nicht darstellbar. Und da haben viele halt einen Denkfehler, weil die meinen, nee, ich schicke doch da nicht wegen ein paar Angaben, Angebot raus. Das ist ja kein verbindliches Angebot. Ne? Das ist einfach ein Vorabangebot, Kostenschätzung, wie man es auch immer nennen will. Aber das reicht für die Vorqualifizierung völlig. Weil dem Kunde, den ich eigentlich rausfiltern will, dem geht es nicht um den letzten Cent. Ne? Wenn der einfach weiß, okay, bei dem kostet die Wärmepumpe mindestens 35, ich will aber nicht mehr wie 25 bezahlen, der ist weg. Und das ist ja dann gut für mich. Ne? Mhm. Und bei dem Top-Kunde, dem hilft es ja auch, sich schon mal zu orientieren, mit was muss ich denn so grob rechnen. Mhm. Der will es im ersten Schritt auch nicht auf den letzten Cent wissen. Mhm. Ja, das heißt, und da komme ich wieder zu dem Spruch, wir wollen den echten Chef ja nicht irgendwie wegrationalisieren oder irgendwie komplett ersetzen, sondern wir wollen ihn nur ergänzen, dass er einfach vorab die Spreu vom Weizen trennt.
Ergänzen und entlasten, ne? Im Endeffekt.
Genau.
Wenn der Lead, der angehende Kunde, auf die Homepage geht, sich dann mit dem Avatar gut versteht und ein Angebot haben möchte, dann gibt er ja auch seine Daten weiter. Mhm. Und wenn das Angebot dann zugeschickt wurde, weiß der Chef dann auch, okay, da muss ich jetzt hinterher telefonieren oder wie wird es dann intern gesteuert?
Das ist ja auch das Schöne, dass der Chef je nach Auftragslage entscheiden kann, gehe ich da proaktiv nach oder lasse ich es. Weil der Mechanismus ist in der Regel so, dass mit diesem Vorabangebot, das der Endkunde per E-Mail kriegt, ist dann noch immer das Angebot, wenn das Vorabangebot für Sie passt, buche Sie jetzt gern einen persönlichen Beratungstermin mit dem Chef. Mhm. Das heißt, da hat immer dann jeder die Chance zu sagen, hey, das sagt mir zu, ich hätte es gerne ein bisschen günstiger gehabt, aber ich wäre bereit, das zu bezahlen, der macht einen super Eindruck, ich würde weitergehen. Ne? Und dann kann der, wir empfehlen immer dann erst einmal telefonisch oder wegen mir per Zoom, Teams, wie sie alle heißen, dass er dann ein Erstberatungsgespräch buchen kann. So. Und die das jetzt nicht machen, da hat es natürlich der Chef die Möglichkeit zu sagen, okay, brauche ich momentan Arbeit? Gehe ich da proaktiv ran, telefoniere danach, schreibe dann noch einmal eine Mail, um zu gucken, woran hängt es, kann ich denn noch gewinnen? Und wenn einer sagt, ja ne, ich habe momentan genug, wenn der von sich aus jetzt nicht den Weg geht, dann bin ich ihm vielleicht zu teuer oder er wollte nur mal wissen oder so, dann lasse ich das liegen.
Ist es vertriebstechnisch, aber vielleicht, weil wir wissen ja, wie es ist. Ich habe jetzt ein Angebot angefordert und dann ich als Lead, als Endkunde bin auch in meinem Alltag Stress, muss auch arbeiten gehen und vielleicht fällt es dann irgendwie hinten runter oder vielleicht bin ich da nicht genau aktiv dran, dass dann so eine Erinnerungs-E-Mail bekommt. Ist es überhaupt
Geht, absolut.
Also rechtlich, ja klar, weil ich gebe ja meine Daten absolut, ab und dann bestätige ich wahrscheinlich.
Du hast ein berechtigtes Interesse, ja. Du fragst ein Angebot an und dann ist es auch legitim nachzufragen.
Und wenn aber jetzt, ich bekomme ein Angebot als Lead und ich als Firma sehe das ja, okay, da ist ein Angebot rausgegangen und er meldet sich nicht zurück. Mhm. Und er kriegt jetzt so eine Erinnerungsmail. Mhm. Hier, Sie haben ein Angebot erhalten vor ein paar Tagen. Was ist damit? Kann ich dann auch per Klick sagen, ist doch uninteressant für mich oder doch ist interessant, aber ich wünsche doch einen persönlichen Rückruf oder sowas.
Absolut machbar, ja.
Ist machbar.
Also ist jetzt nicht Standard, aber haben wir schon in Einzelfällen genauso gemacht. Mhm. Also schlussendlich entscheidet der Handwerksbetrieb, wie eng will er dann da dranbleiben. Ja, und da haben wir völlig unterschiedliche Thema einfach draußen, dass der eine sagt, ich bin einfach nur froh, dass ich die jetzt bedienen kann. Ich käme der Anfrageflut gar nicht mehr hinterher. Ich habe aber momentan genug, ich will da gar nicht so nachfassen, aber nachher sage ich denen noch ja und ich weiß gar nicht, wie ich es mache, soll, weil ich die Leute nicht habe. Ne? Das ist so das eine Extrem. Kann man aber über diese Philosophie kann man diskutieren, mhm. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Oder wir haben halt wirklich diese ganz stark Vertriebsorientierten, die sagt, egal ob ich weiß, wie ich es abwickle oder nicht, ich will einfach bei jedem grundsätzlich wissen, was Sache ist und woran ich bin. Mhm.
Aber sehr gut, dass da die Möglichkeit auf jeden Fall da ist. Da geht eigentlich auch die nächste Frage rein. Die ganze Technik, die da dahinter steht, die künstliche Intelligenz. Ja. Seid ihr da die Ersten oder Einzigen am Markt? Oder stehen da auch jetzt wirklich Logiken dahinter, die ihr euch selber ausgedacht habt, entwickelt habt und die vielleicht auch geschützt sind?
Mhm. Also bei uns ist es so, wir starten meistens so, um mal zu gucken, ob das, was wir uns erdenken, was der Markt braucht, überhaupt der Markt auch so sieht, dass es braucht, dass wir oftmals mit bestehenden Komponenten, die es am Markt schon gibt, ne, Softwarekomponenten arbeiten und die einfach nur clever miteinander verknüpfen, Schnittstellen bauen, dass da einfach ein Prozess draus wird. Ne, so starten wir eigentlich in der Regel. Und dann lassen wir das mal eine Weile laufen und wenn wir dann merken, der Markt braucht das ganz dringend, ja, sammeln wir ja auch inzwischen Erfahrungswerte, wo hinken jetzt die Standard-Software-Komponenten, wo wir einfach auch merken, Mensch, das müsste man eigentlich ein bisschen anders da machen. Und dann entwickelt sich es oftmals so, weil wir einfach das Know-how im Team haben, dass wir die Dinge dann auch mal selber programmieren. Ja, also da entscheiden wir immer so fortwährend und überlegen uns immer, macht es da Sinn, dass man die bestehende Standardkomponente da im Prozess drin lässt, ja? Oder entwickeln wir was einfach selber.
Ja. Ich glaube, das bleibt immer flexibel. Mhm. Glaube ich, da muss man immer permanent nachsteuern. Ja,
definitiv, ja. Absolut. Weil schlussendlich geht es ja darum, was ist für den Kunde das Beste? Ja? Und klar, wir müssen natürlich auch im Hintergrund wirtschaftliche Überlegungen dann anstellen, was macht jetzt auch für uns Sinn, wie wir das aufsetzen. Ja.
Was kommt in der Zukunft? Kommen dann zum persönlichen Beratungsgespräch ein Roboter? Was auch ein Vorteil wäre, weil da ist keine Weihnachtsplätzchen weg beim Endkunde. Muss auch nicht aufs Klo. Nee, Spaß beiseite. Was kommt in der Zukunft? Du hast vorhin schon angeteasert, so dieses persönliche Teams-Meeting oder Zoom-Meeting oder Google, um alle genannt zu haben.
Ja.
Was passiert?
Also ich bin davon überzeugt, dass digital wird es immer mehr mit KI. Definitiv, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, gehen wir doch von uns aus. Wenn wir uns Informationen einholen, dann tun wir das in der Regel nicht zu den gewöhnlichen Arbeitszeiten. So. Mhm. Das heißt, irgendwann abends nach Feierabend oder am Wochenende. Und aus meiner Sicht wäre es die völlig falsche Lösung, wenn ein Handwerker sagt, ich fahre jetzt abends zu der Kunde, machen manche. Ja, ich persönlich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zu unqualifizierten Kontakten schon einmal gar nicht, ja. Geschweige denn am Wochenende. Deswegen wird es aus meiner Sicht so sein, dass auf der digitalen Ebene, wo sich der Kunde vorinformiert, wird es immer mehr KI. Definitiv. Ich bin aber auch ein ganz großer Verfechter davon, gerade durch diesen KI-Hype, dass das Persönliche, gerade auch im Handwerk, da geht es ja auch mitunter um erhebliche Auftragssumme. Ja. Also ich sehe noch eine ganze Weile nicht und weiß auch gar nicht, ob ich das gutheißen würde, dass jetzt einer wirklich komplett seine Wärmepumpe online bestellt. Da zielen manche drauf ab, mit Sicherheit. Ja. Aber da glaube ich nicht dran. Das passt auch nicht zum Handwerk. Und das Handwerk soll ja auch irgendwo, wie heißt es immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich glaube, dass es nach wie vor unbedingt persönliche Gespräche am Tisch geben muss. Die müssen einfach nur besser vorbereitet sein. Ja, und es müssen einfach qualifiziertere Gespräche sein im Sinne von, die laufen schneller ab, weil man schneller auf den Punkt kommt und halt möglichst nur mit denen, wo dann auch mit einer höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit was draus wird.
Und du glaubst dann auch, dass dieses Teams-Gespräch oder so dann eher tagsüber passieren kann? Weil wahrscheinlich der Endkunde Homeoffice auch viel macht. Ist auch so ein Thema. Und das dann von zu Hause aus?
Also sowohl als auch. Es wird ja auch möglich sein, jetzt teaser ich nochmal einen Schritt weiter, dass man auch mit dem Avatar einen Zoom und einen Teams-Meeting
machen kann. Das meine ich ja, genau. Ja,
definitiv. Und das kann ich ja nachts machen. Ja, also das ist kein Ding.
Und dann könnte man das Gespräch aufzeichnen und dann kann der Chef sich das abends oder so nochmal kurz reinziehen und
gucken. Der kann sich transkribieren lassen von der KI und hat dann so die Kernpunkte. Also worauf ich raus will, ist, dass diese persönlichen Gespräche eigentlich immer weiter weg von Erstberatung, erstmal informiere, da stundenlang um der heiße Brei rede und immer mehr Richtung eigentlich konkretes Abschlussgespräch gehen. Ja, eigentlich ist dann vor diesem Gespräch mehr oder weniger, besser mehr als weniger, klar, wir machen den Auftrag miteinander. Jetzt geht es wirklich nur darum, dass man den auch mal gesehen hat, dass es den wirklich gibt. Ne? Weil bisher wurde ich hier nur von Avatare beraten und so, das sieht zwar ziemlich aus, aber ich habe den noch nie live gesehen. Ne? Also, dass man dann wirklich sagt, ja, wir setzen uns jetzt wirklich an den Tisch, aber der kommt im Endeffekt nur noch, um halt doch zwei Weihnachtsplätzle noch zu essen, einen Kaffee zu trinken und noch zu unterschreiben.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, total legitim, wenn sie schmecken, ja.
Das ist so ein Punkt. Ich sehe das tatsächlich noch in anderen Branchen, also nicht nur im Handwerk.
Definitiv.
Wenn ich so an Pharma denke oder so, ich will mich informieren, ich habe jetzt das Auerle oder so, wo dann kann die KI sagen vielleicht, ja, ich kann es identifizieren oder ich kann es nicht identifizieren, bitte holen Sie sich wirklich Fachpersonal, wir können da Ihnen nicht helfen oder es könnte in die und die Richtung gehen, lassen Sie sich doch bitte an der nächstliegenden Filiale beraten oder so. Es geht in die Richtung, die Generation, die nachkommt, will das auch. Mhm. Du hast vorhin gesagt, man will nicht mehr lesen, man will hören, deshalb machen wir den Podcast.
Unbedingt.
Macht auch Sinn. Und vielleicht waren wir ja gar nicht die Echten, sondern vielleicht war das jetzt auch alles
bleibt
KI.
Bleibt jetzt noch offen.
Lass mal offen, ja.
Wobei, jetzt muss ich eine Anekdote erzählen. Man erkennt leider oder zum Glück, dass wir die Echten sind, weil die KI kann noch keine Dialekte.
Ah,
also wenn man an unserem Austausch jetzt erkennt, dass wir aus Baden-Württemberg kommen, dann weiß man es, war man wirklich.
Aber ich schwätze doch gar kein Dialekt.
Selbsterkenntnis ist die erste Schnitzerbesserung.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind sehr gespannt. Gern. Jetzt stellen wir uns auch gleich mal an die Wand und dann gucken wir mal, wie das Klon abläuft. Hoffentlich tut's
tut
es nicht weh.
Nein, kann man nicht entspannen. Ja.
Und danke fürs Zuhören und bis bald.
Macht's gut, ciao.
Danke.